Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Da gab es halt dann wirklich viele, viele Zufälle, die mir dann relativ schnell studienbegleitend die Möglichkeit geschaffen haben, dass ich der erste Praktikant beim TSV 1860 München war im Jahr 2000, ganz zu Beginn. Da hat Rapid auch seine Rolle gespielt, weil ein guter Freund von mir mir den Markus Bürk vorgestellt hat, der damals mit Christian Brosenik gerade bei 60 gespielt hat, mit Harald Czerny und mit Martin Stranzl und der Peter Bakut. Der kam ein bisschen später. Markus Weißmann kam später, aber die erste Partie war eben wirklich Stranzl, Czerny, Brosenik, Bürk und Peter Bakul als Co-Trainer und die haben mich als Wiener sozusagen sehr schnell aufgenommen und war eine tolle Zeit, weil ich bin dort zuerst zu den Löwen gekommen. Da haben die, das muss man sich auch mal erst auf der Zunge zergehen lassen, in dieser Saison 99-2000 beide Stadtderbys gegen Bayern München gewonnen, haben die Meisterschaft auf Platz 4 beendet und haben Champions League Qualifikation gespielt gegen Leeds United im Olympiastadion in München. Das war einer meiner ersten Spiele international, die ich als Clubvertreter mitgemacht habe und das war schon ein toller Einstieg in die große Fußballwelt damals im Jahr 2000, vor 20 Jahren.
Sharif, wenn wir die kurz unterbrechen dürfen, du machst nämlich in deinen Erzählungen, nimmst du uns ja schon fast alle Fragen vorweg. Lass uns vielleicht nochmal kurz zu deinem PR-Studium in München kommen. Eine Frage, die, glaube ich, uns alle drei am Tisch auch immer wieder begleitet hat, aber heute wahrscheinlich auch die jüngeren Hörer vom Kaffeehaus-Talk interessiert. Du hast genauso wie der Lorenz und ich mit PR was sehr Kommunikatives studiert. Würdest du heutigen Maturanten oder Jugendlichen ein Kommunikationsstudium empfehlen, wenn sie zum Beispiel Pressesprecher im Sportbusiness werden wollen?
Unbedingt, ja, ohne Zweifel, weil es das Handwerk, das du dort erlernst, einfach das Grundgerüst ist für alles andere. Es muss kein klassisches Universitätshochstudium, Abschluss à la Publizistik sein, ja, aber es gibt genug schnellere Fachausbildungen auf FHs etc., Sportjournalismus, Lehrgänge etc., weil du die Basics dort lernst, die du dann aber sehr schnell natürlich auch in der Praxis kombinieren musst. Ja? Aber so, ich sage jetzt mal, es gibt jetzt sozusagen aus den letzten 2 Jahrzehnten die Erfahrung, dass sich ja auch auf der anderen Seite, nämlich wenn du im Fußball, im Sport, im PR-Bereich tätig bist, hast du ja früher mit echt ausgebildeten Journalisten zu tun gehabt. Ja? Und das meine ich jetzt mit einem Augenzwinkern, aber heute durch die Digitalisierung und Social Media und so weiter und Blogs und allem, was es gibt, ist ja auch die andere Seite viel, viel jünger geworden, ja? die du betreuen musst. Ja? Journalisten haben auch nicht mehr die Ausbildung und die Abläufe, die eine andere Generation, die ich noch kennengelernt habe, mit denen ich vor 20 Jahren zu tun gehabt habe, als junger Bursch noch, die haben das nicht mehr. Und insofern finde ich es einfach wichtig, dass man diese Grundausbildung hat. Sie bringt einfach einen Mehrwert mit, davon bin ich überzeugt.
Mit welchem Abschluss hast du das PR-Studium beendet?
Das ist ein Master of Public Relations. Ich habe eine Diplomarbeit geschrieben und die habe ich vor kurzem erst bei einem Umzug nach vielen Jahren wieder in der Hand gehabt.
Und zu welchem Thema?
Krisen-PR im Fußball, am Fallbeispiel 1860 München, nämlich genau wie ich zu dem Verein gekommen bin, ist der Sportdirektor gegangen worden im Streit nach einer Affäre mit der Frau des Kapitäns und also eine ganz kuriose Geschichte. Und das wirklich Lustige, wo ich praktisch wirklich sehr, sehr schmunzeln musste, war, dass ein Kapitel bezogen hat auf etwas, was ich dann wirklich als Praktikant umsetzen durfte, nämlich die Umstellung der Kommunikationskanäle zu den Journalisten. Die allererste Presseaussendung, die ich verschicken habe dürfen für die Münchner Löwen, war per Fax. Und dann bin ich 2 Stunden neben einem Faxgerät gesessen und dann Papierstau und die Leitung in der Augsburger Allgemeinen besetzt und dann haben sie von neuem anfangen. Also es war verrückt und genau in diesem Jahr haben wir umgestellt auf E-Mail, aber da gab es pro Redaktion eine E-Mail-Adresse. Ja. Und das nächste war dann Einführung einer SMS an die Journalisten, die ersten waren, die damals mit Handys herumgelaufen sind. Also allein dieser Schritt wirkt heute dermaßen absurd, dass das gerade mal 20 Jahre her ist, dass man Journalisten sich getraut hat, eine Einladung zu einer spontanen Pressekonferenz per SMS zu schicken. Das war schon ein großer Schritt damals. Wirkt heute total lustig, weil im Zeitalter von Twitter und Social Media.
Faxen, SMS schreiben waren deine Aufgabengebiete. Was war es aber tatsächlich? Also was hat dich oder welche Aufgaben durftest du bei den 60ern so über die Jahre hinweg, vor allem in deinen Anfangsjahren, ausüben?
Ich hatte das große Glück mit der Frau Claudia Leupold, die damals die einzige Pressesprecherin in der deutschen Bundesliga war, eine Chefin zu haben. Ich nenne sie auch heute, 20 Jahre nachher, immer noch in Dankbarkeit und zu Ehren Chefin, ja, weil sie war einfach meine erste Chefin und sie hat mir von Anfang an mich so integriert in den Ablauf, mehr als vielleicht oft Praktikanten hätten machen sollen dürfen. Also ich war von Anfang an, und deswegen wurde auch mein Praktikum nach 3 Monaten in eine Assistenzstelle umgewandelt. Auch das bin ich sehr stolz darauf. Konnte dann sozusagen berufsbegleitend mein Studium beenden. Ich habe wirklich das Löwenmagazin, das Clubmagazin, die Basics gelernt, ja, vom ersten, vom Seitenspiegel machen bis zur Endabgabe, ja, bis zur Freigabe zum Druck. Habe an der ersten Homepage des Vereins mitgearbeitet. Ja. Also wirklich alle Bereiche, die heute so völlig selbstverständlich in Fußballclubs sind. Ja. Eine Homepage zu haben, ein Clubmagazin zu haben, eine Stadionzeitung, an all dem habe ich täglich mitgearbeitet und habe darüber hinaus vom Sportdirektor damals die Funktion bekommen, den Teammanager ein bisschen zu entlasten, und habe mich oft um die neuen Spieler gekümmert, wenn sie angekommen sind, sozusagen das Onboarding, das Incoming habe ich auch übernommen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich der Trauzeuge vom ersten chinesischen Fußballprofi in Deutschland war, weil sonst seine Verlobte keine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland bekommen hat. Wir waren im Konsulat und dann hat er gesagt, ja, aber ohne Hochzeit geht das nicht. Und ja, ich war einfach in dem Moment in dem Raum da und dann haben wir halt schnell nach chinesischem Recht geheiratet und ich bin sein Trauzeuge und der Kontakt ist nie abgerissen. Das ist ganz, ganz, ganz witzig. Ja, solche Dinge habe ich einfach gemacht. Manche Spieler haben es dann mit meiner Gutmütigkeit übertrieben, die dich dann anrufen und ziehen am Mann sagen, Sharif, Waschmaschine kaputt, was soll ich machen? Ja, ruf einen Installateur. Ja, aber es waren trotzdem viele, viele Spieler, vor allem eben die ausländischen Spieler, keine Ahnung, Erik Mykland aus Norwegen oder andere, die, wo auch der Kontakt über viele Jahre nicht abgerissen ist. Und das ist eigentlich sind da schöne Erinnerungen dadurch auch, ja, dieser Doppelpass zwischen dem ganz engen Bezug zu den Spielern, zum Management und ja, vor allem eben auch zu meiner damaligen Chefin, die mir vieles machen hat lassen und beigebracht hat und mir Vertrauen geschenkt hat, und war eine tolle Zeit.
Ein breites Aufgabenfeld, wo man sich auch sehr viel mitnehmen hat können dann für die Zeit danach. Die Zeit danach, nach München, war für dich wieder in Wien. Du hast unter dem damaligen ÖFB-Präsidenten Friedrich Stickler mitgeholfen, die Euro 2008 nach Österreich zu bringen. Welche wertvollen Erfahrungen hast du dann aus dieser Zeit mitnehmen können?
Ja, war ganz spannend, weil es war gerade im ÖFB auch noch ein Umbruch. Also der Präsident, der mir einen Vertrag unterschrieben hat, war sogar noch Beppo Mauhardt. Und wir waren zu zweit. Bernd Fieser und ich waren sozusagen die ersten beiden Mitarbeiter in Österreich für das Kandidaturteam. Und in der Schweiz gab es auch eben einen Projektleiter und seinen Assistenten. Und wir sind da auf einem Tisch gesessen im Prater. Und dann hat es gesagt, okay, ja, kriegt sein Büro und fangt einmal an, weil die Stimmung damals für eine erneute EM-Bewerbung war nach 2 gescheiterten Versuchen nicht gerade die beste. Ja, also wir mussten wirklich Überzeugungsarbeit leisten, und das Schöne war halt, dass wir wirklich von null begonnen haben oder auch völlig durften, und der erste Weg war tatsächlich zum IKEA rausfahren und Büromöbeln kaufen, ja, und Handys anmelden und also wirklich die kompletten Basics, also von Stunde null bis zu dem Moment, als Lennart Johansen, der mittlerweile verstorbene damalige UEFA-Präsident, dieses Kuvert aufgemacht hat beim UEFA-Kongress und eben gesagt hat, dass die Euro 2008 in Österreich und der Schweiz stattfindet, war schon eine intensive Zeit. Ja. Das Prägendste war vielleicht der Moment, wo ich vom damaligen Projektleiter dann Wolfgang Kramann die Aufgabe bekommen habe, mich um die um den Ablauf und die Organisation der Inspektionsreise der UEFA-Delegierten zu kümmern. Das war wirklich eine tolle Zeit, weil wir hatten eben 3 Tage Zeit, um in 4 Städten ihnen alle die gesamte Infrastruktur zu zeigen. Und da waren Dinge dabei, ich sage jetzt nur, mit den Limousinen bis zur Clairette durchfahren, mit Hubschrauberlandung am Steg am Wörthersee, über über die Wiese, wo das jetzige Wörtherseestadion drüber fliegen, im Tiefflug etc., also was da alles möglich war, auch auf Tipps von Heinz Palme und Fedor Ratmann durch die deutsche WM-Bewerbung 2006 haben wir viel übernommen und wissen, dass das sicher ein Herzstück der ganzen Bewerbung war, diese drei Tage. Und ja, das war ein bleibendes Erlebnis, diese Inspektionsreise damals mitzuorganisieren und war recht spannend.
Du hast den Tag angesprochen, den 12. Dezember 2004 war das, glaube ich, wo Österreich und die Schweiz den Zuspruch bekommen haben für die Europameisterschaft. Den hast du aber nicht mehr erlebt, sondern warst du schon wieder retour in Deutschland.
Das stimmt. Die Arbeit war sozusagen getan und ich habe ein Angebot bekommen, damals einen Anruf vom Geschäftsführer, ob ich mir eine Rückkehr nach München vorstellen kann, aber sie bräuchten mich relativ schnell und habe dann mit dem Wolfgang Kramann das Gespräch gesucht und es waren nur noch wenige Wochen oder ich glaube 2 Monate, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber circa 2 Monate vor Bewerbungsende und er hat mir damals die Freigabe gegeben, mich aus dem Vertrag früher rauszulassen und bin dann tatsächlich nochmal zurück zu 60 München und war dann Assistent der Geschäftsführung und so eine Art Geschäftsstellenleiter und ja, war ein toller Schritt, aber definitiv war ich natürlich mit dem Herzen und mit einem Teil noch bei der Bewerbung und war stolz, das noch mitzuerleben, wenn auch nicht mehr als, wie du richtig gesagt hast, hauptberufliches Mitglied des Teams, aber den Weg bis dahin bin ich mitgegangen und das war toll.
So ganz losgelassen hatte ich die Europameisterschaft dann aber ja doch nicht.
Ja, das ist lustig. Es ging dann wirklich so im Doppelpass hin und her, denn nach den die ersten Jahre bei 60 München waren definitiv die schöneren, weil einfach super erfolgreich und alles neu und der Aufbau und in der zweiten Phase in München ist halt fast alles schief gegangen, was in einem Fußballclub schief gehen kann. Natürlich on top der sportliche Abstieg aus der Bundesliga. Ich saß auch beim allerletzten Spiel von 1860 München auf der Ersatzbank als Teammanager, Stellvertreter, weil er damals gerade Vater geworden ist. Das war noch dazu das letzte Spiel von Borussia Mönchengladbach auf dem Bökelberg. Ja, die haben dann das Stadion verlassen, als sie umgebaut waren. Da sind wir abgestiegen. Aber sportlicher Abstieg war gar nicht das Schwierigste, sondern die intensivste Phase war eigentlich, als ich an einem ganz normalen Arbeitstag ins Büro gekommen bin. Ich habe ganz nah am Trainingsgelände und an meinem Büro gewohnt, war immer relativ früh. Also damals konnte ich noch früh aufstehen, heute fällt das schon schwerer. War da in meinem Büro und kriegte den Anruf von der Empfangsdame vorne, ich sollte bitte nach vorne kommen, die Staatsanwaltschaft wäre da. Und okay, Staatsanwaltschaft, bin nach vorne gegangen und in dem Moment habe ich nur noch die Information bekommen, dass keiner mehr das Gelände verlassen darf, dass wir sozusagen umstellt sind, keiner mehr Computer oder Telefone angreifen darf und ein paar Augenblicke später ist unser Geschäftsführer und Präsident Wildmoser Senior und Junior schon im Raum mit Handschellen abgeführt worden und das war schon ein ziemliches Schockerlebnis, ja, dieser Skandal um den Bau der Allianz Arena und ja, ich musste natürlich als Assistent der Geschäftsführung die Protokolle schreiben und meine Computer wurden alle beschlagnahmt und ich musste aussagen und das war eine recht intensive Zeit dann damals, ja. Schon sehr prägend, diese Aufsichtsratssitzungen dann und Verhöre über diesen Skandal. War eine schwere Zeit und deswegen ja, ist es dann auch wieder zu Ende gegangen. Ich habe dann auch ein bisschen Heimweh gehabt, auch aus familiären und privaten Gründen. Und da hat sich dann tatsächlich ergeben, dass mich der damalige Generalsekretär des ÖFB, Gigi Lubi, gefragt habe, ob ich mir vorstellen kann, für die Turnierdirektion 2008 zu arbeiten. Und das Angebot habe ich natürlich gerne angenommen und war dann in der Turnierdirektion für die Euro 2008 zuständig für den Aufbau der ganzen Logistik rund um die Teamhotels, Trainingsmöglichkeiten etc. Und ja, das war eine spannende Aufbauzeit wieder, aber auch diesmal nicht ganz bis zum Ende, also nicht bis zur Euro 2008.
Ja. Du nimmst es schon vorweg, ist ja leider zu freche Fragen können im Kaffeehaus-Talk immer wieder vorkommen, deswegen traue ich mir die nächste Frage zu, sie dir zu stellen. Und zwar, du hast schon vorhin erzählt, du warst bei der Bewerbung beim ÖFB oder halt für die Euro 2008 Bewerbung tätig, warst dann in der Turnierdirektion, wie die Euro schon Österreich und der Schweiz zugeteilt wurde. hast du praktisch in der heißesten Phase vor Turnierbeginn mitgearbeitet. Jetzt wissen wir aus heutiger Sicht, es hat für dich leider nicht zur Euro-Teilnahme gereicht. Wieso und was ist passiert?
Ja, ich habe es ja am Einstieg schon gesagt, dass ich leidenschaftlicher Rapid-Fan bin und die Geschichte ist ja auch kein Geheimnis und ich stehe auch dazu. Ich war damals als Mitarbeiter der UEFA Euro 2008 SA und Turnierdirektion Österreich offizieller Mitarbeiter und war damals, Rapid hat in der Champions League gespielt, wir haben in Turin gespielt gegen Juventus und ich bin mit den alten Kumpels von früher da mitgefahren und habe mir aus UEFA-Sicht logischerweise und mit dem Abstand und heute kann man auch darüber schmunzeln, ja, sozusagen mich überreden lassen, nicht auf UEFA-Karten zuzugreifen oder im VIP-Club zu sitzen in Turin im Stadio delle Alpi, sondern bin eben zu alten Weggefährten in die Kurve gegangen und war da und in diesem Rausch, der da anscheinend in dieser Nacht entstanden ist, habe ich in der Rapid-Viertelstunde auch noch ein bengalisches Feuer gezündet und ja, das fanden dann, gab es dazu Bilder und Videoüberwachung und das fanden einige Herren natürlich damals nicht so passend und lustig und hat dann eigentlich zum Aus geführt. Das war sozusagen das erste Mal, dass ich dann einen Job nicht freiwillig aufgegeben habe oder irgendwie abgeworben worden bin, sondern es war so der erste Tiefpunkt sozusagen, wo man eben die Chance bei der EM 2008 in so einer tollen Position mitzuarbeiten vergeben habe oder aufs Spiel gesetzt habe und ist so gekommen. Ich bereue es nicht, weil diese flammende Leidenschaft für den SK Rapid hat sich insofern dann bezahlt gemacht, dass ich mit Anfang 2006 eben aus der Turnierdirektion ausgeschieden bin, aber ein paar Monate später mich die frei werdende Stelle des Pressesprechers beim SK Rapid beworben habe. Hat dazu geführt, also die Geschichte mit dem Bengalen nicht, aber ich war dann in einer dieser Kandidaten und habe mich am Ende dann auch durchgesetzt und habe den Job bekommen.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.